Liebe Gemeinde, liebe Gäste und Freunde, ihr könnt euch vorstellen, wie sehr ich mich auf diesen Tag gefreut habe. Am Anfang dieser Woche hat mein Dienst hier in Wien begonnen, nach der Zeit der Übersiedlung aus Essen in Deutschland hierher nach Wien. Manches ist noch nicht fertig zu Hause in der Wohnung und manches muss ich hier auch noch ordnen, aber ich freue mich hier zu sein und auch diese Predigt vorbereitet zu haben. Und ich danke auch für alle Vorbereitung, die hier geschieht, dass die Technik steht, dass musikalisch die Gestaltung gelingt, die Gottesdienstleitung. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und das Miteinander und wünsche euch Gottes Segen. Die Technik kann ja sehr hilfreich sein und unterstützend. Dieses Bild ist denen schon bekannt, die am Mittwoch in Bibelintensiv waren. Wir haben uns diesen zentralen Text, den wir eben in der Textlesung gehört haben, bereits angeschaut. Aber eine Sonntagspredigt ist nochmal eine andere Ebene der Begegnung mit einem biblischen Text. Dieses Bild, was wir hier projiziert sehen, stammt von einem ganz berühmten Maler, der heißt Marc Chagall. Das Bild hat den Titel Der brennende Dornbusch. Zur Person von Marc Chagall lässt sich Folgendes sagen. Sein bürgerlicher Name lautet Moishe, das ist der Name Mose, Sakharovich Chagallov, so heißt er ursprünglich. Sein bürgerlicher Name. Er wurde geboren am 7. Juli 1887 in Ljosna bei Witebsk in Weißrussland. Marc Chagall wuchs auf in einer orthodoxen jüdischen Großfamilie. Als Künstler ging er, oder zur Ausbildung zum Künstler ging er 1906 nach St. Petersburg und lebte ab 1910 in Paris. 1914 machte er seine erste Einzelausstellung, wo nur Bilder von ihm gezeigt wurden, in Berlin. Er reiste in dem gleichen Jahr zurück nach Witebsk, um seine Familie zu besuchen, aber der Krieg, der Erste Weltkrieg, verhinderte seine Rückreise nach Paris. So blieb er da und fand aber dort trotzdem Liebe und Glück, denn er heiratete 1915 Bella Rosenfeld. Marc Chagall war von der russischen Revolution begeistert. Ich war überrascht, das jetzt nochmal nachzulesen. Und er wurde sogar 1918 zum Kommissar für die schönen Künste ernannt. 1922 ging er dann doch nach Berlin, weil er sagte, das ist doch nicht meine Welt in dieser russischen Revolution und in dem, was daraus folgt. Und ab 1923 lebte er mit seiner Familie in Paris. Seine erste Palästina-Reise, also in das biblische Land, machte er 1931, um dort einfach Studien zu machen, zur Illustration von Bibeln, biblische Motive aufzugreifen. Die Anregung kam von außen, er ist selber nicht auf diese Idee gekommen. Der Antisemitismus griff immer mehr Raum in Europa. Marc Chagall litt auch darunter, konnte manches nicht ausstellen, wurde fast verhaftet von der Gestapo in Frankreich, konnte nach Südfrankreich fliehen vor der Judenverfolgung und reiste 1941 in die Vereinigten Staaten. Dort stirbt 1944 seine Frau. Marc Chagall verfällt daraufhin eine tiefe Depression. 1948 kehrt er endgültig nach Frankreich zurück und ab 1957 macht er vermehrt Bibelillustrationen. Also er gestaltet biblische Bilder. Auch Kirchenfenster und Synagogenfenster sind von Marc Chagall gestaltet. Ich kann mir vorstellen, dass manche auf einer Reise durch Europa oder auch in den Nahen Osten schon Bilder oder Kirchenfenster von Marc Chagall gesehen hat. Am 28. März 1985 stirbt er in Saint-Paul-de-Vence, 97 Jahre alt. Dieses Bild, was wir hier sehen, stammt aus dem sogenannten Exodus-Zyklus. Das sind 24 großformatige Farblithografien. Die sind im Original etwas kleiner als dies, aber doch relativ groß. Die sind in einer sehr geringen Auflage veröffentlicht worden. Davon gibt es nur 285 Originale. Also dieses Bild wird man nicht oft zu sehen bekommen. Was fällt auf bei diesem Bild? Lassen wir es einen Augenblick auf uns wirken und schauen mal hin. Ich werde zu einigem, was wir jetzt vielleicht wahrgenommen haben, noch etwas sagen. Marc Chagall hat übrigens seine Bilder selbst nicht interpretiert. Er hat also keine Vorgaben gemacht, sondern es dem Betrachter überlassen, Dinge zu entdecken und wahrzunehmen. Und manches wird in der Predigt auftauchen und manches wird auch unerklärt bleiben. Schauen wir mal das nächste Bild, bitte. Was geschieht in dieser Situation? Gott weckt Moses Aufmerksamkeit und Neugier. durch diesen brennenden Dornbusch. Es ist etwas außergewöhnlich, was hier geschieht, und doch etwas Gewöhnliches. Einen brennenden Dornbusch wird Mose sicherlich gesehen haben in seiner Arbeit in der Wüste als Hirte. Aber dass ein Dornbusch nicht verbrennt, das war schon etwas Außergewöhnliches und wirft einige Fragen auf. Mose wird neugierig und aufmerksam. Was symbolisiert das Feuer? Es hebt auf jeden Fall hervor, hier passiert etwas Außergewöhnliches mitten im Alltag. Die Herde im Hintergrund, hier rechts zu sehen, symbolisiert den Alltag, in dem Mose steht, aus dem er kommt und doch etwas Außergewöhnlichem begegnet. Wo Gott seine Macht demonstriert und alle scheinbar naturwissenschaftlich festgelegten Grenzen überwunden werden. Bis dahin, dass diese Szene Stoff liefert für Filme wie Die Zehn Gebote mit Charlton Heston und Yul Brynner als dem bösen Pharao, 1956. Aber geht es darum, um Sensationen und Neugier zu wecken, um hier einen Film vorzubereiten, der im 20. Jahrhundert gedreht wird? Ich glaube nicht. Wir schauen mal die nächste Folie an. Interessant ist für mich, dass das, was hier geschieht, auf dem Weg zur Arbeit passiert, im Alltag. Mose geht seinen alltäglichen Verrichtungen nach, er hütet die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters, wie es im biblischen Text heißt. Die Herde im Hintergrund ist ja nicht zu übersehen. Das Ganze geschieht tief in der Wüste, wo es nur an begrenzten Stellen überhaupt Futter und Wasser gibt. Und in der Nähe vom Gottesberg. Ich denke mir, dass Mose nicht wusste, wo er sich in dem Moment befand, sondern einfach nur von seinem Alltag und von seiner Arbeit gedrängt und gelenkt die Stellen suchte, wo er seine Arbeit gut ausführen konnte. Aber interessant ist, dass in einer Alltagssituation auf dem Weg zur Arbeit quasi etwas passiert, was das Leben eines Menschen völlig verändert und völlig auf den Kopf stellt. Und ich frage mich an dieser Stelle, ist es tatsächlich möglich, im Alltag Gott zu begegnen? Geht das? Kann man im Alltag, in den täglichen Verrichtungen, die auch morgen wieder auf uns warten, Gott begegnen? Geht das? Kann alles zu einem Ort der Begegnung mit Gott werden, was man offensichtlich noch nicht als Ort irgendwo festgelegt hat? Man hat ja heute festgelegte Orte. Im Judentum hatte man den Tempel oder die Synagoge. Wir haben diese Gemeinde, diesen Gottesdienstraum. Aber kann alles zu einem Ort der Begegnung mit Gott werden? Kann es tatsächlich passieren, dass Gott in unser Leben einbricht, wenn wir es nicht erwarten, wenn wir uns eben nicht darauf einstellen? Denn Mose hat es ja nicht auf eine Gottesbegegnung angelegt. Es war ja nicht sein Ziel, an diesem Tag auf dem Weg zur Arbeit sich zu sagen, ich möchte heute Gott begegnen und in einem brennenden Dornbusch auf heiligem Boden dort soll etwas passieren. Nein, es ist anders. Gott tritt in Aktion. Er ist es, der im ganzen Geschehen der Handelnde bleibt. Und wer den Bibeltext nochmal nachliest, wird das auch feststellen. Und was geschieht hier eigentlich? Wir schauen mal auf die nächste Folie. Mir fällt auf, dass Gott sich offenbart. Zunächst aber namenlos, nicht mit einem Gottesnamen, aber als der Heilige. Er sagt, komm nicht näher, zieh deine Schuhe aus, du stehst auf heiligem Boden. Und hier frage ich mich und erschrecke innerlich, wo begegnen wir Gott? Wo gibt es heilige Räume und Stellen auch in unserem Leben? Und wo und wann trampeln wir dann auf dem Heiligen herum? Gibt es Dinge in unserem Leben, die wir als Heilige gar nicht mehr wahrnehmen, wo wir achtlos drüber hinweggehen, wo wir sagen, das ist nicht so wichtig oder etwas sehr salopp formulieren, wo wir etwas unbewusst oder bewusst tun, auf Heiligem herumzutrampeln, in der Rede zum Beispiel von Gott oder auch über Menschen und über Gemeinde, wo passiert das? Wo Gott sagen muss, halt, stopp, zieh mal deine Schuhe aus, tritt zurück, du begegnest hier dem Heiligen. Mose sieht den Busch, der brennt, aber nicht verbrennt. Ein Naturereignis übrigens, das nicht erklärt werden muss, auch nicht erklärt werden soll und wo ich denke, dass jegliche Versuche, das zu erklären, vergeblich sind, weil der biblische Text das gar nicht braucht. Hier wird einfach nur etwas bezeugt und jede naturwissenschaftliche Erklärung, die man hier versucht, wird letztlich scheitern, weil die Bibel dafür keinen Anlass gibt. Aber es ist ein Ereignis, das Aufmerksamkeit und Neugier weckt und nach einer Erklärung verlangt. Denn das ist ja nun doch außergewöhnlich und nicht alltäglich. Und dennoch hält das, was dort passiert, den Neugierigen auf Abstand. Ich würde alleine aufgrund der Hitze einem solchen Dornbusch nicht zu nahe kommen. Aus Neugier wird Ehrfurcht. Das passiert hier. Auf einmal diese Stimme, Mose, Mose. Und er fühlt sich angesprochen und sagt, hier bin ich. Gott ruft einen Menschen beim Namen und das wiederholt, sogar zweimal. Vielleicht brauchen wir es auch, dass Gott uns hin und wieder beim Namen ruft und wenn wir nicht hören, dass er nochmal ruft. Hallo, hör zu, ich spreche dich bei deinem Namen an. Und Mose begegnet überraschend und unerwartet dem Heiligen, dem ganz anderen in dieser Szene. Hier macht ein Mensch eine Erfahrung mit Gott, bevor er Gott persönlich kennenlernt. Hier macht ein Mensch eine Erfahrung mit Gott, bevor er Gott persönlich kennenlernt. Was damit gemeint ist, werde ich im weiteren Verlauf noch sagen. Und hier die Frage, können wir uns vorstellen, dass wir Menschen des 21. Jahrhunderts, wo wir von Technik bestimmt und abhängig sind, und das haben wir selbst gemerkt, wenn es um Telefon und Internet geht, können wir uns das vorstellen, dass wir Erfahrungen mit Gott machen, dem Heiligen begegnen, ohne Gott persönlich zu kennen? Mose kannte Gott persönlich nicht. Erst als Gott sich ihm offenbart im weiteren Verlauf, wird es zu einer persönlichen Beziehung. Ist es für uns denkbar, dass Gott Menschen wie dich und mich auf die persönliche Begegnung mit ihm vorbereitet? Wir dies aber gar nicht so wahrhaben wollen, auf manchem heiligen Boden herumtrampeln. Oder kann es passieren, dass in unserem Umfeld, in dem wir leben, Menschen bereits auf die Begegnung mit Gott vorbereitet werden, ohne dass wir das registrieren, weil es für uns nicht wahrnehmbar ist? Mose jedenfalls begegnet dem Heiligen, dem ganz anderen. Wir schauen mal weiter, die nächste Folie bitte. Ich stelle fest, dass viele Menschen, so wie Mose, eine religiöse Vorgeschichte haben, bevor sie Gott persönlich kennenlernen. Das trifft auf viele Menschen auch unserer Zeit zu, unserer Gesellschaft. Es gibt Menschen, die haben eine religiöse Vorgeschichte, bestimmte Prägungen, die sie mitgenommen haben, mitbekommen haben, in welcher Form auch immer. Es gibt Menschen, die machen Erfahrungen mit dem Heiligen, zum Beispiel durch die sogenannte christliche Sozialisation, durch eine christliche Prägung, zum Beispiel in der Familie. Im Urlaub hatte ich die Gelegenheit, mit jemandem zu sprechen, der in diesem Land hier aufgewachsen ist, auch in den Traditionen der Religiosität. Eine gewisse Sozialisation, also eine Prägung ist vorhanden. Gebete können es zum Beispiel auch sein, die zunächst formelhaft erscheinen, aber die bei bestimmten Gelegenheiten aufleuchten, im Leben von Menschen eine Rolle spielen. Bei manchen wird das deutlich, wenn sie das Vaterunser sprechen. Vielleicht auch aus einem Ritual heraus. Oder das Glaubensbekenntnis, das Apostolische, was alle Christen miteinander verbindet, wenn sie das sprechen. Das ist eine gewisse Prägung, die da auch auftaucht oder auftauchen kann. Man begegnet dieser Prägung und Sozialisation auch zum Beispiel im kirchlichen Rahmen. Wenn Menschen eingeladen sind, zum Beispiel zu einer Tauffeier oder bei Trauungen, wo also eine kirchliche Trauung stattfindet oder bei Beerdigungen, wo also auch ein Mensch aus diesem Leben verabschiedet wird und ein geistliches Wort gesagt wird. Oder auch in angeeigneten Traditionen, wo wir bestimmte Rituale haben, die wir uns einverleibt haben, die wir verfolgen, die für uns normal sind. Es gibt also religiöse Vorgeschichten ohne eine persönliche Gotteserfahrung. Es gibt Leute, die sind geprägt durch bestimmte Rituale und Dinge. Sie haben Traditionen, die überkommen sind, nach dem Motto, so glaubt man eben. Oder sie haben übernommene Traditionen, also Dinge sich angeeignet, weil man das am besten so formuliert und macht, um andere Menschen zum Beispiel in einer Gemeinde nicht zu irritieren. Und da steht die Frage im Raum, welche Sozialisation, welche Prägung haben wir eigentlich? Welche religiöse Vorgeschichte haben wir? Welche Traditionen sind über uns gekommen und welche haben wir uns angeeignet? Und was davon trägt wirklich unser Leben? Wir schauen mal weiter. Mose begegnet dem Gott seiner religiösen Vorgeschichte und seiner Sozialisation. Gott stellt sich so vor, er sagt, ich bin der Gott, aufpassen, den dein Vater verehrt hat. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Das, was formelhaft klingt, kann durchaus eine Formel gewesen sein, eine Prägung, eine Tradition, die man so lebt. Eine Familientradition im Elternhaus begründet. Oder auch gebunden an berühmte Namen und Gestalten der Vergangenheit. Abraham, Isaak, Jakob. Was für Namen, was für Geschichten dahinter stehen. Und das ist bis heute zu beobachten. Hier stellt sich für mich die Frage, an welche Traditionen und Familientraditionen sind wir eigentlich gebunden? Es gibt ja gute Traditionen, die uns geprägt haben, die wir sehr schätzen und die uns helfen, unser Christsein zu leben. Es gibt aber auch böse Traditionen, die uns hindern, eine persönliche Gottesbeziehung einzugehen, weil wir misstrauisch sind und vielleicht nicht so glauben möchten wie jemand unserer Vorfahren. Wie sind wir eigentlich religiös sozialisiert? Oder auch, welche berühmten und großen Namen gibt es in unserer Vergangenheit, zum Beispiel in der Familie oder in der Gemeinde, prägende Gestalten, Vorbilder, Glaubenshelden, vielleicht sogar christliche Gurus, Missionare und Märtyrer, große Gestalten, an denen man sich orientieren kann. Haben uns diese Menschen geholfen, Gott persönlich kennenzulernen? Oder waren sie eher hinderlich für unsere persönliche Gottesbeziehung, weil wir merkten, so wie die leben und glauben, das schaffen wir niemals. Und wir meinten, es kopieren zu müssen. Haben uns diese Menschen zur Freiheit des Glaubens verholfen oder erwartet, dass unser Glaube, den wir leben, ein Abbild ihres Glaubens sein soll, dass wir das so nachmachen? Mose begegnet dem Gott, den sein Vater verehrt hat. Aber ich frage mich, verehrte Mose diesen Gott auch? Hat Mose wirklich mit diesem Gott gerechnet und gelebt? War dieser Gott ein Gott, den man eben verehrte, von dem man soeben eine Ahnung hatte und mit dem man auch manche Erfahrung machte? Wir schauen mal weiter. Das Spannende an dieser Geschichte, auch dieser biblischen Geschichte ist, dass Gott noch nicht seinen Namen nennt, aber Gott sich mit dem Namen von Menschen verbindet. Menschen, die Erfahrungen mit Gott gemacht haben. Eben Abraham, Isaak und Jakob, bis heute große Namen für Juden und für Christen. Ich frage mich aber, wie kann die Glaubenserfahrung anderer, die Tradition der Vorfahren und Väter also, zu einer persönlichen Glaubenserfahrung für mich werden? Denn offensichtlich genügt es ja nicht, von Glaubenstraditionen, und seien sie noch so gut, zu leben. Vieles, was später für den persönlichen Glauben bestimmt ist, gilt schon für den Gott der Väter bei aller Tradition. Es gibt kein Bild, an das Gott gebunden wäre. Es gibt keinen Ort, an den Gott gebunden wäre. Auch wenn am Ende dieses Textabschnitts gesagt wird, dass das Volk Israel an diesen Ort zurückkehren wird, um dort Gott zu verehren. Aber es ist eine Anfrage an unsere Bilder von Gott und an die Orte, an denen wir mit Gottes Begegnungen rechnen und dann enttäuscht sind, weil wir sie nicht provozieren können. Ich kann mir vorstellen, dass mancher die Erfahrung macht, ich möchte Gott begegnen und einen Ort dafür aufsuchen, dann aber enttäuscht werden, weil Gott sich an dieser Stelle eben nicht offenbart. Doch wie geschieht eine Gottesbegegnung? Wir schauen mal weiter. Wie offenbart sich Gott den Menschen? Also hier im brennenden Dornbusch. Mose sagt, das ist doch seltsam. Das muss ich mir aus der Nähe ansehen. Der Dornbusch wirkt also zu einem Werkzeug Gottes, um Moses Aufmerksamkeit zu wecken. Gibt es vielleicht einen solchen brennenden Dornbusch auch in unserem Leben? Welche persönlichen Erfahrungen mit Gott könnten wir denn mit diesem Bild beschreiben? Einige Beispiele. Vielleicht ist der brennende Dornbusch in unserem Leben eine Katastrophe, wo alles zusammenbricht, wo wir erschrecken und nicht wissen, wohin, wo wir zurückschrecken, wo Pläne, die wir gemacht haben, durchkreuzt werden, wo unser Alltag auf einmal durchbrochen wird von der Routine zur Begegnung mit dem Heiligen. Es können auch Situationen des Scheiterns sein, wo wir eben nicht mehr so weitermachen können wie bisher. Oder Krisen, die an sich ja wertfrei sind und als Entscheidungssituationen übersetzt werden können, wo wir einfach Entscheidungen treffen müssen. Wo wir diesen Dornbusch, dieses Innehalten brauchen und sagen, Augenblick mal, ich trete mal ein Stück zurück und treffe dann Entscheidungen für mein Leben. Es können sein besondere Segnungen, wo wir merken, da ist Gott unmittelbar da. Und ich habe nicht mit ihm gerechnet und er war hier und ist hier. Und er hat mich aus der Not gerettet und mir sein Heil verliehen. Es können auch außergewöhnliche Erfahrungen sein beim Beten. Wenn wir mit Gott im Gespräch sind, nicht nur Gott alles sagen, was wir so auf dem Herzen haben, sondern auch hören, was Gott uns zu sagen hat, wenn im Beten ein Dialog stattfindet. Es kann ein besonderer Abschnitt der Bibel sein, wo uns ein Wort anspringt, was wir schon zigmal gelesen haben, aber auf einmal hängen bleiben und sagen, aha, hier spricht Gott zu mir. Es können auch lebensverändernde Beziehungen sein, Freundschaften, Geschwisterschaft, Bruderschaft, Schwesterschaft, wo Dinge passieren in unserem Leben, in denen wir Gott begegnen. So ein brennender Dornbusch, also ein Ereignis, das man oft gar nicht erklären kann, das man aber nur bezeugen kann. Ganz persönlich nach dem Motto, das habe ich erlebt. Ich versuche es zu erklären, aber du wirst es nicht wirklich begreifen können, weil es eine ganz persönliche Sache zwischen Gott und mir ist. Die Situation am brennenden Dornbusch wird zu einer persönlichen Gottesoffenbarung für Mose. Interessant ist, dass Mose ja an dieser Stelle auch hätte weitergehen können zu seiner Arbeit, zu seiner Herde und es als Tag des Herrn verbuchen könnte. Hier hat Gott mir einen Tag geschenkt der Begegnung mit ihm und jetzt gehe ich weiter in die normale Woche. Mose erfährt etwas anderes. Wir schauen mal weiter. Wie offenbart sich Gott den Menschen? Gott bleibt nicht bei einer Selbstvorstellung, die gebunden ist an die Väter der Vergangenheit oder an die religiöse Prägung. Gott geht einen Schritt weiter. Denn Gott gibt seinen Namen preis. Gott offenbart sich ganz persönlich. Der Blick des Mose ist zum Beispiel oben auf diese vier hebräischen Buchstaben gerichtet, in denen der Gottesname symbolisiert ist. Gott begegnet dem Heiligen, wagt aber nicht, Gott direkt nach dem Namen zu fragen, weil er ahnt, hier passiert etwas in einer Dimension, die ich nicht begreifen und beim Namen nennen kann. Denn Namen sind mehr als Schall und Rauch, wie man so sagt. Mit dem Namen Gottes ist seine Heiligkeit unmittelbar verbunden. Und so macht Moses ganz geschickt, im Text ist es auch schön formuliert. Er fragt über einen Umweg nach dem Namen Gottes und schiebt dabei andere vor, die sollen das regeln. Er sagt, wenn ich nun zu den Leuten von Israel komme und zu ihnen sage, der Gott eurer Vorfahren, hier sind sie wieder, hat mich zu euch geschickt und sie mich dann fragen, wie ist sein Name? Sie kennen ihn offensichtlich auch nicht. Was soll ich ihnen sagen? Wie ist Gottes Name? Wie heißt du Gott? Wer bist du, Gott? Was kennzeichnet dein Sein und dein Wesen, Gott? Und Gott enthüllt seinen Namen für Juden bis heute unaussprechlich, weil heilig, und ich habe ihn in der Predigt auch noch nicht benutzt, obwohl wir ihn vorhin schon in einem Lied gesungen haben. Symbolisiert mit diesen vier Buchstaben, da oben mit dem sogenannten Tetragramm. Buchstaben J, H, W, H. Vier Buchstaben, vier Mitlaute, vier Konsonanten in der hebräischen Sprache. Und immer wenn dieses Wort im hebräischen Text erscheint und Juden ihre Bibel lesen, die auch unsere Bibel ist, lesen an dieser Stelle Adonai, Herr, weil sie es nicht wagen, den Namen Gottes auszusprechen, wenn sie dem Gottesnamen begegnen. Aber Gott offenbart seinen Namen und damit sich selbst. Der Gott, den dein Vater vielleicht verehrt hat, der Gott Abrahams, Isaaks, Jakobs, wird zum persönlichen Gott, den du beim Namen nennen darfst. So weit geht Gott. Eine überkommene und übernommene Glaubenstradition, die gar nicht schlecht sein muss, doch gut sein kann, wird auf einmal zu einer persönlichen Glaubenserfahrung, die dein und mein Leben völlig verändert. Weil es ein Gott ist, der mir begegnet und nicht nur den Vorvätern. Wir schalten mal weiter, bitte. An dieser Stelle sei die Frage erlaubt, glauben wir an den Gott unserer Väter und Mütter, an den Gott der Glaubenshelden der Vergangenheit? Glauben wir an den Gott, der uns traditionell überliefert wurde, was auch gut ist, weil es auch eine gute christliche und auch jüdische Tradition gibt. Schrift wird immer weiter ausgelegt und überliefert und ist doch in der Bibel präsent. Glaubst du an den Gott, der dir in religiösen Übungen und Ritualen vorgeführt wird? Glaubst du an den Gott, der vielleicht in Gestalt deiner Taufpaten für dich übernommen hat zu glauben, als du es ohne es zu begreifen getauft wurdest? Das kann ja auch passieren. Oder möchtest du an den Gott glauben, der sich dir persönlich vorstellt, der dich persönlich beim Namen nennt und wenn es sein soll, sogar wiederholt, der sich dir ganz persönlich zuwendet, der dir eine persönliche Glaubensgemeinschaft anbietet? Stell dir vor, der Gott deiner Väter und deiner Vorfahren und deiner Traditionen legt es darauf an, zielt es darauf ab, ein persönlicher Gott und Herr zu werden für dich. Und für mich. Der distanziert erlebte Gott der Väter und Traditionen wird auf einmal zum persönlichen Gegenüber, zum persönlichen Du. Und wenn sich Gott einem Menschen wie dir und mir persönlich offenbart und das zu einer persönlichen Glaubenserfahrung wird, dann dürfen wir Gott beim Namen nennen. Yahweh. Jetzt spreche ich es einmal aus. Yahweh an dieser Stelle. Schalt mal weiter, bitte. Und was oder vielmehr wer offenbart sich durch diesen Namen? Yahweh, dahinter steckt der, der sagt, ich bin der, ich bin, oder der, ich bin da. Damit zeigt Gott sein innerstes Wesen. Es ist mehr als ein Gottesname aus vier Buchstaben. Gott sagt nicht, wer er an sich ist, Gott sagt nicht, wer er an sich ist, sondern wer er für uns ist. Gott sagt, wer er für dich und für mich ganz persönlich ist, der, ich bin da. Ich bin da. Schalten wir weiter, bitte. Und Gott selbst deutet seinen Namen. Ich bin da, der, ich bin da. Ich bin da gewesen in deiner Vergangenheit. in deinen Höhen und Tiefen. Ich bin da gewesen in deinen Krisen und in deinen Entscheidungen. Ich bin da gewesen in deiner Schuld und in deiner Rettung. Ich bin da, jetzt und hier, in diesem Moment deines Lebens, in diesem Gottesdienst, in deinem Alltag, in deinen Verrichtungen und Tätigkeiten, die morgen auf dich warten, in deiner Angst und in deinem Hoffen. Und ich bin da zukünftig, im Unbekannten, auf das du zugehst, in deiner Angst vor dem Morgen, in dem Heil, das ich für dich bereithalte morgen und in dem Segen, den ich dir persönlich zuspreche und der über diesen Tag hinaus gilt. Jahwe heißt, ich bin da. Ich bin immer derselbe, immer der Schöpfer und Erhalter des Lebens, immer der, dem auch die Zukunft gehört. Ich bin da für dich ganz persönlich in Bezug auf deine Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Ich bin da, nicht in einer überkommenen, eingestaubten Tradition der Vorfahren, sondern ich bin da als lebendiger, persönlicher Gott und Herr, der deine Vergangenheit kennt, deine Gegenwart sieht und deine Zukunft gestalten will. Ich bin da, damit wendet sich Gott dir und mir ganz persönlich zu. Er sagt, wer er für dich und für mich ist, der ich bin da, der immer für uns da sein will. Zugleich bleibt es aber dabei, Gott ist heilig. Gott entzieht sich jedem Versuch, ihn in den Griff zu bekommen. Sei es durch Traditionen und Formulierungen und Formeln und Rituale, sei es durch Sozialisation und kopierten Glauben. Man kann Gott nicht in den Griff bekommen und festlegen. Gott ist und bleibt der Heilige und lässt sich nicht für menschliche Zwecke instrumentalisieren. Nicht als der, der zu allem, was wir tun, Ja und Amen sagen müsste. Nicht als der, dessen Segen wir gerne in Anspruch nehmen, nach dem Motto, kann ja nicht schaden. Nicht als der, der uns alle unsere Wünsche erfüllen müsste und dem wir sonst böse sein dürften, wenn er es nicht tut. Gott, der Heilige, der Jahwe, der Ich Bin Da, verweigert sich jedem menschlichen Versuch, ihn zu zähmen und ihn in den Griff zu bekommen. Aber, und das ist schön, Gott verweigert sich nicht, wenn es darum geht, nach seinem Namen zu fragen. Wie heißt du? Wer bist du? Was kennzeichnet dein Wesen für mich? Und Gott verweigert sich auch nicht, wenn wir es wagen, nach seinem Willen zu fragen, nach seinen Plänen. Und Gott hat viel vor mit Menschen. Mose erlebt es an dieser Stelle, dass er hier seinen Auftrag bekommt, ein ganzes Volk aus der Knechtschaft in die Freiheit im Auftrag Gottes zu befreien. Auf die Frage, wie heißt du und wer bist du, was macht dein Wesen aus, antwortet Gott nicht mit einer Tradition, sondern mit einer persönlichen Gotteserfahrung dem Mose gegenüber. Und vor Mose wird der morgendliche Weg zur Arbeit, diese Alltagssituation, zu einem Ort der persönlichen Begegnung mit Gott. Damit hat Mose nicht bei seinem Frühstück gerechnet. Und auch uns könnte es durchaus passieren, dass es mitten im Alltag geschieht, dass Gott in unser Leben hineintritt, sich als der Heilige und der Herr erweist, wenn wir es am wenigsten erwarten. Man kann diese Situation nicht provozieren, nicht terminieren, aber man kann dafür offen sein, Gott persönlich zu begegnen, als dem, der von sich sagt, ich bin da, der ich bin da. Und noch die letzte Folie, bitte. Es macht zunächst Angst, in der Begegnung mit Gott festzustellen, Gott kennt meine Vergangenheit, Gott will meine Gegenwart gestalten und will mich in Zukunft begleiten. Das verlangt Respekt ab. Und zugleich steckt ganz viel Kraft und Segen für jeden Höhepunkt, aber auch für jeden Tiefpunkt des Lebens in dieser Zusage Gottes, ich bin da, in diesen Situationen. Und so möchte ich immer wieder einladen und mich da hineinnehmen. Gott ist da, er lädt dich und mich ein, ihn immer mehr und ganz persönlich kennenzulernen. Ihn Herr sein zu lassen in allen Lebensbereichen, auch wenn es schwerfällt. Ihn zu erfahren als den, der sich jedem persönlich zuwendet. So fordert Gott dich und mich heraus, eine Entscheidung zu treffen für eine ganz persönliche Gottesbeziehung. Vielleicht zum ersten Mal oder wieder neu. Glaube, Taufe, auch Abendmahl, Umkehr, Neuorientierung. Gott sagt, ich bin da und wir können darauf antworten. Zum Beispiel mit unserem Glauben, dass wir sagen, ja Herr, ich vertraue dir zum ersten Mal oder wieder neu. Ich vertraue dir und lasse mich auf dich ein und ich wage es mit dir. Wir können damit antworten, auch durch Taufe zum Beispiel, auf das persönliche Bekenntnis unseres Glaubens, weil wir merken, dass der Glaube unserer Vorväter nicht trägt und das, was uns geprägt hat, sondern hier ist unsere persönliche Entscheidung gefragt. Wir können damit auch antworten mit dem Abendmahl. Wenn Christus uns zuspricht, das ist mein Leib, mein Blut für dich, ganz persönlich, und wir sagen, ja, ich nehme es an und bin gerne dabei als Gast mit meinen Geschwistern am Tisch des Herrn. Am Schluss bleibt noch eine Frage. Wie lautet eigentlich deine und meine persönliche Antwort, wenn Gott uns zuspricht? Ich bin da. Amen.